Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Ich begrüße dich, Holger.
Hallo Christian, grüße dich.
Hallo. Und heute sind wir nicht zu zweit, sondern wir haben einen tollen Gast. Das erste Mal in unserem Podcast, dass wir einen Gast haben. Und ja, wir begrüßen recht herzlich den Lukas Stilger. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du der Einladung gefolgt bist. Und ja, wir haben häufig schon was zu uns erzählt. Also die Hörer, wir haben jetzt wir sind jetzt bei der 32. Folge insgesamt. Also sind schon eine Weile online. Und das heißt, die Hörer kennen uns natürlich schon gut, wissen, was wir machen. Ja, deswegen ist es spannend, mal zu erfahren, Lukas, was machst du, was macht deine Einrichtung, ja, wo seid ihr, wo kommt ihr her?
Ja, wir kommen aus dem schönen Westerwald. Holger hatte das Vergnügen, jetzt schon ein paar Mal bei uns in der Einrichtung zu sein. Mir gefällt es auch sehr gut dort. Wir sind ein familiengeführtes kleines Pflegeunternehmen und decken die Bereiche stationär, teilstationär und ambulant ab. Seit 1979 haben wir ein kleines Alten- und Pflegeheim, anfangs mit 6 Bewohnern, die damals übrigens noch Insassen hießen. Mittlerweile haben wir Kapazität für 27 Bewohner, das seit 2012 etwas erweitert. Seit 1998 haben wir einen Pflegedienst ambulanten und seit 2008 eine Tagespflege. Im Pflegedienst versorgen wir, ich habe mal rausgefiltert, ungefähr 130 Einsätze am Tag, ca. 65 Klienten. Die Tagespflege ist für 22 Personen ausgelegt. Wir haben 70 Mitarbeiter, variiert immer etwas. Von den 70 Mitarbeitern sind 50 in der Pflege beschäftigt, 5 in der Verwaltung und Geschäftsführung und 15 in den anderen Bereichen Hauswirtschaft, Hausmeister, Fahrdienst. Ich bin mit meiner Mutter zusammen Geschäftsführer des Unternehmens und seit fast 10 Jahren jetzt auch dabei. Ich habe studiert, habe einen Bachelorstudiengang gemacht, Gesundheitswirtschaft, also auch etwas in die Richtung. Eine pflegefachliche Ausbildung habe ich nicht abgeschlossen, bin aber ja im Altenheim aufgewachsen. Also nach der Schule ging es nicht nach Hause zum Mittagessen, sondern ins Heim. Ja, das grob zu uns und zu mir.
Ah, vielen Dank. Und wir haben uns überlegt natürlich, was für ein Thema ist eigentlich auch passend. Und da hattest du ja, Holger war glaube ich erst wieder bei euch in der Einrichtung.
Ja.
Und da hattet ihr auch schon kurz gesprochen, welches Thema könnte denn interessant sein und die Wahlen stehen an. Und was natürlich für uns spannend ist, weil wir das Thema natürlich immer wieder haben, im letzten Jahr in sehr vielen Folgen auch tatsächlich auch sehr häufig behandelt haben, aber natürlich immer im Dialog zwischen mir und Holger. Und jetzt natürlich mal interessant zu sehen, so was haben denn so die politischen Entscheidungen der letzten Jahre so aktiv auch an der Basis bewirkt, ja, so. Und das ist so ein bisschen das Kernthema, was wir uns heute anschauen wollen. Und da ist natürlich super, mal eine Perspektive auch zu haben von jemandem, der das schon so lange, wenn du sagst, als Kind nach der Schule ging es direkt ins Heim sozusagen zu der Mutter, sozusagen zum Familienbetrieb. Und da ist es natürlich super, mal zu hören, was wir die ganze Zeit auch schon, worüber wir berichtet haben, auch mal zu hören, wie waren denn so die politischen Veränderungen der letzten Jahre so aktiv in eurer Einrichtung? Also was hat das bei euch quasi ausgemacht?
Ja, vorweg zur Einordnung würde ich gerne sagen, also wir sind ja eine sehr kleine Einrichtung. Ich habe das mit Holger auch schon mal besprochen und habe gesagt, eigentlich bin ich doch der falsche Gast, ne? Nicht repräsentativ, weil wir uns immer in unserem eigenen Fahrwasser bewegen und das ist gut. Wir können dafür sorgen, dass politische Änderungen nicht so direkt auf uns einprasseln. Wir können die ein bisschen abfedern, auch als Familie, und sind vielleicht nicht mit einer großen Einrichtung, großes Altenpflegeheim, wir sind ja 27 Mini-Pflegeheim, nicht vergleichbar. Trotzdem haben uns die Änderungen natürlich auch betroffen und wir mussten sie alle mitgehen. Ich habe mal 3 der vergangenen Jahre rausgesucht. Das war das Pflegestärkungsgesetz 1 von 2015. Unter anderem Inhalt, wir durften die Tagespflege einzeln abrechnen, also neben den Ambulantleistungen gab es einen separaten Topf dann für Tagespflege. Das war natürlich super für uns. Ne, hat man dann auch am Besuch der Einrichtung gemerkt und hat sich auch wirtschaftlich dann bemerkbar gemacht. Dann 2017 PSG 2 hatten wir, der Pflegebedürftigkeitsbegriff hat sich dort geändert. Wir sind von den Pflegestufen zu den Pflegegraden gegangen. Die Überleitung war sehr großzügig, was wir in verschiedenen Statistiken natürlich auch sehen, dass wir schnell viele hohe Grade hatten am Anfang. Für mich war das gut. Also mein Eindruck, dass das eine gute Änderung war, weil es hat das für uns erleichtert. Also ich kann mich noch dunkel erinnern an die alten Anträge, wo gerechnet worden ist mit Minuten. Wie viele Minuten brauchen wir pro Tag für die Versorgung? Und da, ja, man wurde gerade auch Menschen mit kognitiven Veränderungen da nicht gerecht mit dem alten Pflegebedürftigkeitsbegriff. Und diese neue Betrachtungsweise ist gut. Und meines Erachtens kommen die Mitarbeiter auch mit diesem Gutachtungsinstrument deutlich besser zurecht. Dritte Änderung, Tariftreue. Das ist was, was die Mitarbeiter bemerkt haben im Pflegebereich, hoffe ich doch. Der Gesetzgeber hat im Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung gesagt, so, ab jetzt wird in der Pflege nach Tarif bezahlt oder an Tarif angelehnt. Wir machen das seitdem über die Durchschnittslöhne, die ja jährlich veröffentlicht werden. Und das ist, finde ich, gut, ist super. Das war bei uns für die Mitarbeiter eine spürbare Änderung, weil wir da vorher wirklich zahlungstechnisch im unteren Drittel anzusiedeln waren. Also es hat sich einiges getan. Ich habe mir hier eine schöne Auflistung rausgezogen. Die Pflegeversicherung gibt es ja seit 1995 und es kommt eben immer was dazu. Ja, das von meiner Seite zu den Änderungen.
Vielen, vielen Dank. Und das ist spannend, das auch zu hören. Natürlich ist klar, wenn man eine große oder in einem Konzern sozusagen ansässig ist, dann ist es natürlich, haben natürlich politische Entscheidungen nochmal andere Auswirkungen. Aber für uns ist natürlich auch spannend zu sehen, dass man, gerade wenn man auch ein Familienunternehmen hat, ja, und wir wissen aus dem Jahr, sag mal, 23, 24, dass es leider ja auch viele Pflegeunternehmen, gerade die Inhaber geführt beziehungsweise Familienunternehmen waren, leider irgendwie auch getroffen hat und die Insolvenz anmelden mussten, weil eben bestimmte Änderungen, Deckelung des Betrages, ja, hatten wir im letzten Jahr zum Beispiel mal thematisiert in einer Podcast-Folge, dann haben natürlich bestimmte politische Entscheidungen unterschiedliche Auswirkungen, ja, so. Und da kommen wir einfach zu einer Frage, die für mich natürlich extrem wichtig und spannend ist. Und Holger, du kannst natürlich eingreifen, wenn du sagst, hier habe ich einen wichtigen Punkt, den ich irgendwie nochmal nachhaken will. Aber beispielsweise nochmal kurz, was habe ich vor dem gemacht, bevor ich jetzt ein Beratungsunternehmen gegründet habe? Ich war bei einem Unternehmen, bei einem Bildungsunternehmen. Und wir haben vor allem eben Pflegedienstleiter ausgebildet, Betreuungskräfte. Also wir waren unter den Top 10 der Fernlehrinstitute in Deutschland, spezialisiert auf Pflegeweiterbildung. Das war auch der Grund, wie ich Holger kennengelernt habe und wo wir sozusagen, ja, schon begonnen haben, Podcasts zu machen über den Bildungsträger. Und da haben wir mitbekommen, dass gerade in den Jahren nach Corona bestimmte politische Entscheidungen unterschiedliche Auswirkungen hatten. Und natürlich bestimmte Entscheidungen oder politische Gesetze, die waren gut gedacht, aber letztendlich schlecht umgesetzt. Ein Beispiel ist den Deckel, den wir schon so häufig angesprochen haben, der einfach dazu geführt hat, dass bestimmte Haushalte von sozusagen Kommunen nicht vorgeblockt haben, den Deckel sozusagen in der Sozialhilfe auszuzahlen, was natürlich zu einer Schieflage der Finanzierung einiger Pflegeeinrichtungen geführt haben. Ja, das ist sozusagen der Blick von unserer Seite. Aber die Frage ist natürlich, das ist aus einem Metablickwinkel viel aus den Gesprächen mit Pflegeeinrichtungen aus meiner Praxis. Und Holger, wir hatten da ja auch schon einige Fragen und Podcast-Folgen zu gemacht, wo wir auch noch deine Erfahrungen mit reingebracht haben. Aber jetzt wäre natürlich spannend zu hören, gibt es denn noch andere Reformen, nenne ich es jetzt mal, oder Reformchen? Ja, da gibt es ja immer so ganz kleine Sachen, die mal so reingenommen sind, ja, oder die angedacht waren, wie auch immer, die wirklich im Kern gut gemeint waren, wie zum Beispiel, hast du ja gerade angesprochen, der Pflegebedürftigkeitsbegriff, der aus deiner Sicht wirklich eine gute Veränderung war. Aber gab es auch Reformchen oder Reformen, die gut gemeint, aber eben wirklich schlecht umgesetzt waren?
Da fällt mir jetzt auf Anhieb das Oberbegriff Telematik ein. Also ich habe von 2010 oder 2011 drei Jahre lang studiert und wir hatten das im Studium schon angesprochen. Damals gab es schon Telematikprojekte. Und das Fazit war klar, ist eine super Sache, kann viel erleichtern. Und ich habe mich tierisch gefreut, als ich dann letztes oder vorletztes Jahr gelesen habe, okay, die Pflege wird jetzt angeschlossen an die Telematik. Ich sehe da auch immer noch die Chancen. Und jetzt waren wir dann angeschlossen im letzten Jahr und dann bin ich auf eine Arztpraxis zugegangen und habe eben gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Wir können ja über die Telematik kommunizieren und das war dort nicht so gern gesehen. Und das ist auch Stand jetzt die einzige Funktion, die ich als Pflegeunternehmen von der Telematik nutzen kann, nämlich die KIM-Schnittstelle, also die sichere Kommunikation im Gesundheitswesen. Da würde ich mir einfach wünschen, dass es da viel schneller vorangeht. Beispiel Medikamentenpläne, besonders in unserem teilstationären Bereich, in dem wir darauf angewiesen sind, dass die Angehörigen immer aktuelle Medipläne mitgeben. Die Gäste nehmen die Medikamente da ja eigenständig, aber da wird eben viel einfach nicht übermittelt, viele Änderungen. Kann man den Angehörigen nicht immer vorwerfen, die sind keine Fachkräfte, aber in dem Moment, wo wir diese Schnittstelle hätten, hätten wir immer die Medikation, die tagesaktuelle Medikation der Bewohner bzw. der Patienten oder der Tagesgäste im System. Thema Verordnung könnte, also ist auch angedacht, das voll elektronisch zu machen. Da gibt es wohl noch so einige Hürden, auch was dann die Patientenunterschrift, Arztunterschrift und die Unterschrift des Pflegedienstes betrifft. Aber sollte auch möglich sein. Ich hoffe schnell. Das ist nämlich oft ein riesen Aufwand, bis so eine Verordnung dann von der Kasse genehmigt ist, im System drin ist. Also da ist beschäftigt eine Halbtagskraft, dieses Thema. Vielleicht noch gut gedacht und schlecht umgesetzt, das kann ich noch nicht abschließend beurteilen, ist die neue Personalbemessung. Das ist natürlich, kommt irgendwo aus der Wissenschaft und ist auch verständlich, dass Aufgaben bestimmt, also die Kompetenzen dahin gelenkt werden, wo sie hingehören. Also, dass Fachkräfte nur Fachkraftaufgaben machen. Wenn ich das umsetzen würde in unserem Haus, dann würde ein bisschen das Leben im Haus, die Gemeinschaft, drunter leiden, bin ich mir sicher. In einem Großhaus kann ich den Ansatz verstehen. Wird ja auch mittlerweile in stationären Tourenplanungen so umgesetzt, dass ich sagen kann, okay, ich habe 4 oder 5 verschiedene Wohnbereiche. Wir betrachten die nicht mehr getrennt voneinander, sondern ich habe aktuell im Dienst einen Experten für Wunden. Und der bleibt dann aber nicht nur auf seinem Wohnbereich, sondern ich habe in einem anderen Wohnbereich eine Wunde, dann kann der auch dorthin gehen. Das ist jetzt, wie ich es eben formuliert habe, wir sind so ein bisschen in unserem eigenen Kosmos. Das ist bei uns ja sowieso so. Also wir haben da keine strikte Trennung. Das funktioniert auch überhaupt nicht im Arbeitsablauf. Aber ja.
Entschuldigung, Lukas, da muss ich mal unterbrechen. Das liegt bei euch auch daran, dass ihr eine wesentlich höhere Fachkraftquote habt, wie gefordert, richtig?
Genau, ja. Das ist auch im Pflegedienst interessant, wenn die Durchschnittslöhne nachzuweisen sind und wir von 10 Mitarbeitenden im Pflegedienst 10 Fachkräfte haben, 3-jährig Examinierte, dann stimmt natürlich in dem Excel-Blatt in Zelle G590, stimmt es dann nicht, weil wir deutlich drüber liegen, dann ist aber ja zu begründen dadurch.
Ja.
Auch bisher noch kein Problem. Ja, das sind so 2 Dinge, die irgendwie gesetzlich umgesetzt werden sollen, wo es aber noch ein bisschen hakt.
Haken ist gut.
Ja, ich sag mal nur bei der Qualifikationsstufe der ungelernten Helfer, diese unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern, ist für mich der größte Quatsch. Warum hat man nicht eine einheitliche Regelung gemacht, Stundenanzahl, Inhalte für ganz Deutschland, wo wir ja den Personalbemessungsschlüssel ja auch bundesweit einheitlich jetzt haben.
Ja, und zu dem Thema Thematik haben wir uns ja Anfang des Jahres, Holger, auch schon mal zu unterhalten und versuchen seitdem einen Experten zu finden, der sich damit auskennt. Ne? Also einfach jemanden in den Podcast zu bekommen, der dazu mal was sagen kann, weil letztendlich wird er in Mitte diesen Jahres ja die nächste Stufe sozusagen zur Pflicht geschalten und es ist unmöglich, jemanden zu bekommen. Also es ist wirklich unmöglich, jemanden, der A, die Zeit derzeitig hat, auch mal eine halbe Stunde zu opfern, in den Podcast zu kommen und das Thema einfach mit uns mal zu besprechen. Oder aber jemand, der sagt, okay, ich bezeichne mich überhaupt als Experte in dem Bereich. Also es ist echt, und das, glaube ich, ist ein großes Thema in Deutschland, dass wir auch, und wir haben das Thema Digitalisierung ja schon häufig gehabt, dass wir immer sehr, sehr viele Sachen uns anschauen und die theoretisch sehr gut aufschlüsseln. Und in der Umsetzung hapert es dann an den Details. Und die sind aber, und das hast du ja gerade berichtet, Lukas, unfassbar wichtig. Und die könnten in jeder Einrichtung, ist ja nicht nur bei euch so, sondern wenn du sagst, okay, bei uns macht das eine Halbtagesstelle, ja, dann steigt das ja exponentiell auch bei anderen Unternehmen sozusagen, die größer sind, einfach an, wo man sagt, okay, der Hebel ist natürlich immens, ja, gerade wenn wir das Thema Fachkräfte und so weiter mit einbeziehen und Personalkosten, du hast gesagt, es gibt die Tarifbindung, ja, so dass das natürlich ich schauen muss, wie kann ich wirtschaftlich einfach ein Fortbestehen meines Unternehmens sichern und in so einem Fall da nicht genügend Speed reinzubekommen und das auch voranzutreiben, ist sehr schade tatsächlich. Ich habe noch eine Frage zu deiner Meinung bezüglich der Reform der Ausbildung. Die betrifft mich natürlich. Bei meinem Ex-Arbeitgeber hat eine starke Auswirkung gehabt, sozusagen. Wie hat sich das bei euch im Haus sozusagen entwickelt? Weil durch die generalistische Pflegeausbildung hast du ja zwar den Azubi sozusagen eingestellt und der läuft doch unter deinem Namen, aber so wirklich lange in deinem Unternehmen hast du die ja nicht mehr.
Das stimmt. Wir haben 2 bis 3 hervorragende Mitarbeiter, die Auszubildenden bei uns an die Hand nehmen. Und was ich da feststellen kann im Vergleich zur ehemaligen Ausbildungsweise, was mir immer wieder vermittelt wird von den Mitarbeitern, dass die Fachlichkeit, wie man sie früher hatte, nicht mehr drin ist in der Ausbildung. Also du hast es schon angesprochen, es gibt verschiedenste Einsätze in anderen Einrichtungen. Wir haben im Pflegedienst zum Beispiel öfter Schüler, die im Krankenhaus sind, zum Außeneinsatz, sodass wir da von denen auch viel gespiegelt bekommen. Aber das ist so ein Knackpunkt, der da immer wieder rauskommt. Also die Mitarbeiter verstehen dann den einen oder anderen Außeneinsatz auch nicht. Ich weiß nicht, wo die abzuleisten sind. Wir hatten mal jemanden im Kindergarten auch da. Ja. Da geht halt Zeit flöten, der vielleicht früher mehr Fachlichkeit vermittelt worden ist. Man muss natürlich dazu sagen, die heutige Generation, also die Personen, die hinter den Auszubildenden stehen, hat sich verändert. Das allgemeine Bildungsniveau hat sich verändert. Also das ist ja fachübergreifend, denke ich so, in den Schulen, in den Ausbildungsgängen. Aber die Änderung hin zur Generalistik war sicher für uns hier in der Altenpflege kein guter Schritt.
Ja. Und da kann ich noch zu ergänzen, ich habe am Wochenende ganz interessant im Internet ein Interview gehört mit einer Dame, die das begründet hat. Sie hat gesagt, wir kennen alle den Begriff lebenslanges Lernen und die Pflegeausbildung in der derzeitigen generalistischen Form soll nur Basic setzen. Das Lernen geht tagtäglich nach dem Examen weiter und das wäre politisch so gewollt. Das ist so die Aussage einer Dame. Die hat irgendeine Funktion da im Bundestag in irgendeinem Ausschuss gehabt. Und das fand ich dann auch schon etwas. War bei YouTube ein Video.
Ja, im Grunde sagt es natürlich die Generalistik aus. Ich bilde Generalisten aus und nicht mehr Spezialisten. Und letztendlich, wenn wir uns anschauen, wie ist das zu dem Gesetz überhaupt gekommen, dass uns die Europäische Union eigentlich sozusagen drohen musste mit Strafzahlungen, dass wir es endlich in deutsches Recht umsetzen, das ist ja auch Teil der Wahrheit. Also das war ja nicht jetzt der Fall, dass man politisch da definitiv sozusagen drauf gedrängt hat, so ein Gesetz zu machen. Für mich ist natürlich spannend zu hören ist, wie geht denn ihr damit um, wenn ihr jetzt jemanden, weil Ausbildung ist ja, also ich war selber lange in unserer IHK sozusagen im Prüfungsausschuss für die kaufmännischen Ausbildungen und wir haben Ausbildung in meinem ehemaligen Arbeitgeber immer wirklich als wichtiges Instrument betrachtet, auch unseren Fachkräftebestand sozusagen zu sichern. Wir sind die letzten 10 Jahre auch immer extrem gewachsen, sodass wir eigentlich jedem Azubi, den wir behalten wollten, behalten konnten und sozusagen auch eine Perspektive geben konnten. Und das ist ja im Grunde auch das Ziel einer Ausbildung. Wenn du aber sagst, okay, das Niveau sozusagen nach der Ausbildung ist halt schon gesunken, dann bedeutet das ja auch für euch, dass ihr nach der Ausbildung eigentlich auch nochmal wie eine Art Onboarding machen müsst, sozusagen.
Wie Holger das kann ich ja von Holger jetzt mal aufgreifen, gesagt hat, lebenslanges Lernen. Deshalb ist es super wichtig, eine gute Praxisanleitung zu haben. Und da haben wir tolle Mitarbeiter. Gut auch, was ich eben schon angesprochen hatte, dass wir die Schüler aus dem Krankenhaus bekommen, die dann uns auch rückspiegeln. Das ist eine sehr gute Praxisanleitung, die sie bei uns erhalten. Und im Miteinander kann das gut aufgefangen werden. Eventuelle inhaltliche Lücken, die da sind, denke ich. aber es kommt halt auch auf die Eigeninitiative des Schülers, dass der Schüler das versteht, dieses lebenslange Lernen und nicht die Ausbildung beendet mit der Meinung, okay, ich habe jetzt eine 3-jährige Ausbildung abgeschlossen, ich bin jetzt Fachmann, ich muss mir jetzt von niemandem mehr was sagen lassen.
Genau.
Gibt es ja auch die Fälle.
Leider zu häufig. Leider zu häufig.
Aber Christian, wir haben ja auch schon andere Podcasts so ein bisschen Richtung Praxisanleitung gemacht. Hier muss ich wirklich Lukas beistimmen. Ich kenne ja seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen alle. Die haben wirklich ein tolles Team mit tollen Praxisanleitern. Und da wird sich auch drum gekümmert. Und das ist wieder eine Überleitung zu anderen Podcasts, wo wir gesagt haben, wie kann ich Mitarbeiter halten? Wie kann ich neue gewinnen? Und das ist eine Art und Weise, die dort in Dorndorf praktiziert wird, die funktioniert schon seit langer Zeit, schon bevor Lukas so aktiv dabei war, über die Mama, den Papa und so weiter. Ne? Also man sieht, wenn man sich um die Mitarbeiter kümmert und auch Schwächen in Kauf nimmt und guckt, wie kriege ich den dahin, dass er den Job richtig kann, dann funktioniert das Ganze. Natürlich leichter bei so einem Familienunternehmen wie bei Lukas, als wenn ich jetzt ein Haus mit 140 Betten habe und mit 80, 90 Mitarbeitern in der Pflege, ist es etwas schwieriger, aber es geht auch dort.
Ja, ich glaube, es kommt doch ein bisschen darauf, auf den Willen und die Struktur an, die ich schaffe. Ich glaube, dass es eben auch bei, egal wie groß das Unternehmen wird, ja, wenn ich das System verstehe und mit Klarheit, Struktur und Strategie rangehe und eine wirkliche Überzeugung habe, ja, und was ich aus meiner Erfahrung leider berichten kann, ist ja häufig bei mal Konzernangesetzten oder Angedockten oder übernommen, von Konzernen übernommen, dann wird ja quasi dieses Konzernding, also wir haben das ja in den letzten Jahren gesehen, Aluheim, die also wachsen ohne Ende. Also es ist ja unfassbar, wie die letzten 10 Jahre Aluheim, alles, was nicht irgendwie, was kaufbar war, gekauft wurde. Und wie soll, also ganz ehrlich, wie soll das eine Struktur schaffen in so einem Wachstumstrieb, dass da jedes Haus sofort auch diese Vision, die Werte und so weiter mitbekommt? Das ist ja unmöglich, ja, sage ich jetzt mal. Dass das ein anderes Arbeiten ist, ist ja völlig klar. Oder bei dem Arbeitgeber, Holger, wo du sehr, sehr häufig eingesetzt bist, großer Konzern, ja, da kenne ich ja auch die ein oder andere handelnde Person. Und da ist es einfach super schwierig, wenn ich in den Einrichtungen, wir haben da ja, ich weiß nicht, 2000 Praxisanleiter im Hauptausbildungsgang bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ausgebildet. Und man merkt einfach, die sind anders verbunden. Ich würde das Wort Verbundenheit da am besten finden, weil natürlich ist es ein Job für die meisten, ja, so. Wenn ich aber ein Unternehmen aufbaue mit einem Kernwert, ja, die Mitarbeiter mir wichtig sind etc., natürlich will ich sagen, dass das in einem Konzern nicht möglich ist. Natürlich ist das genauso möglich, aber es ist
schwieriger.
Es ist insofern schwieriger, weil einfach die Struktur dem nicht sozusagen dienlich ist. Das System, was ich da habe, ist einfach auf was anderes angelegt. Es ist darauf angelegt, massenweise, ja, abzuarbeiten und nicht quasi den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, meine Sichtweise. Und deshalb glaube ich, ist es wirklich gut, wenn man einfach den Wert der Mitarbeiterorientierung, ja, auch sehr in den Fokus hat, finde ich zumindest. Wo wir bei einer nächsten Frage wären, die mich natürlich brennend interessiert, weil wir sie auch fast in jeder Podcast-Folge irgendwie haben, weil sie omnipräsent ist, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber jedes Mal kam das Thema auch. Aber ich glaube, eben bei euch ist das gar nicht so schlimm, Lukas. Fachkräftemangel
ist noch nicht präsent. Natürlich kenne ich unsere demografische Struktur auch bei den Mitarbeitern. Da haben wir ganz klar in 10 Jahren einen großen Block, der wegfallen wird, wenn sie denn aufhören. Also ist ja auch nicht gesetzt. Ich glaube auch hier, dass wir von der Pflege weggehen können und das zum allgemeinen Thema machen können. Das war vielleicht ein pflegespezifisches Thema, aber wir sehen es ja in vielen Bereichen. Es wird ja überall gesucht. Der Arbeitsmarkt verändert sich. Deshalb ist es wichtig, den Arbeitsmarkt offen zu halten. Also Stichwort ausländische Fachkräfte. Wir werden jetzt einen Auszubildenden für die einjährige Ausbildung bekommen ab Mitte des Jahres. Und der Mann kommt aus Marokko. Schauen wir, wie das funktionieren wird. Da gibt es aber mittlerweile ja auch viele Anbieter, die sich darauf spezialisieren und das erkannt haben. Das wird auch in anderen Bereichen so kommen werden. Also wir haben einfach nicht genug Menschen, die Arbeit leisten können in Zukunft. Das ist
oder so.
Oder wollen. Wow. Genau. Also es geht nicht zwingend nur um Fachkräfte, sondern einfach auch um Kräfte. Und Ja, hatten wir eben schon die beiden Themen Bildung, Ausbildung. Einmal habe ich hier notiert, hatte die Frage für euch schon vorliegen. Viele Köche verderben den Brei. Thema gesetzliche Änderung. Wenn sich natürlich oft was verändert in Bereichen, dann kann sich das nicht einspielen. Wenn ich mit einer Fußballmannschaft jeden Spieltag mit einer anderen Aufstellung spiele, das funktioniert in den meisten Fällen auch nicht gut. Und so ist es wichtig, dass wir grundsolide Ausbildung und Bildung haben im Land. Stichwort Föderalismus. Ne? Jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen im Schulsystem. Ob das gut ist in Zukunft noch, lasse ich mal offen. Kann sich jeder selbst beantworten. Und dann ein gesellschaftliches Umdenken sollte irgendwo stattfinden zum Thema Arbeit. Also wir sind irgendwo weggerückt von einem Geben und Nehmen zu einem Nehmen. Das Stichwort ist ja Arbeitnehmermarkt. Also der Arbeitnehmer kann sich ja heute den Arbeitgeber aussuchen.
Ja.
Das ist der größte Schlüssel.
Work-Life-Balance, ja. Mehr Life, das Work ein bisschen geringer oder sehr gering.
Genau, wir hatten jetzt wieder Nachrichten verfolgen können, auch Demos, öffentlicher Dienst hat wieder gestreikt und ja, da gibt es aktuell, also die Arbeitnehmer erwarten immer nur eine Richtung. Das Land befindet sich aber, ja, wenn man viele Aussagen sieht, in der Krise. Das passt irgendwo nicht zusammen. Also ich denke, das ist ein riesengesellschaftliches Thema, kann schlecht auf die Pflege runtergebrochen werden, wobei sich natürlich in der Pflege krass zeigt. Hier sind viele, viele Mitarbeiter im Alter 50 plus.
Ja, ich glaube halt.
Da musst du alle verpflichten, so wie die Köchin. Du weißt nicht, ich meine, die in einem sehr fortgeschrittenen Alter sogar gerne noch arbeiten gekommen ist. Ihr habt da ja fast nach Hause schicken müssen irgendwann.
Genau.
Solche Mitarbeiter gibt es zu wenig.
Ja, ich glaube halt, dass gerade in Pflegeeinrichtungen halt die demografische Entwicklung gleich auf zweier Seiten sozusagen zuschlägt. Einmal im Mitarbeiterbereich und zum anderen quasi, wenn die ganzen Boomer in Rente gehen, quasi sind es ja potenziell neue Klienten, Bewohner sozusagen. Also das trifft natürlich doppelt hart. Die letzte Frage ist natürlich nochmal ein bisschen in die Richtung, du hast es schon bei dem Telematikgesetz angesprochen, aber grundsätzlich die Digitalisierung in der Pflege. Ich meine, das ist, ich finde, inflationärer Begriff geworden, Digitalisierung in der Pflege, der wird sehr, sehr viel verwendet. Es gibt auch schon sehr, sehr viele Anbieter und so weiter. Ich und Holger hatten dazu auch schon mehrere Diskussionen zu dem Thema, was läuft gerade gut, was ist auch eher nicht so weltbewegend, und wir haben festgestellt, ja, häufig ist es so, es gibt natürlich viele, viele Insellösungen, also für Pflegedoku dieses System, für das dieses System und so weiter. Manchmal sind sie aber noch sehr kompliziert aufgebaut, sodass sie nicht einfach verständlich für jeden Pflegemitarbeiter sozusagen, ob das eine Betreuungskraft ist, Pflegehelfer oder Fachkraft sozusagen umsetzbar sind. Und deswegen ist es mal spannend, deine Perspektive zu hören zum Thema Digitalisierung, gerade aus dem Blick Familienunternehmen. Wie habt ihr das die letzten Jahre quasi umgesetzt? Welche Chancen hast du daraus erkannt? Habt ihr Maßnahmen eingeleitet oder welche Risiken habt ihr sozusagen da tatsächlich mit auf den Schirm bekommen?
Ja, also als junger Mensch sehe ich da natürlich in erster Linie und fast nur Chancen. Dahingehend ist es ganz gut, dass ich mit meiner Mutter den Betrieb zusammenleite. Sie kommt aus einer anderen Generation natürlich und für das ein oder andere in der Vergangenheit zunächst mal weniger Verständnis gehabt. Und das war auch gut so. Wenn es phasenweise nach mir gegangen wäre, hätten wir alle Systeme, die es gab, direkt angeschafft. Aber das ist auch so. Ja, das Risiko, was ich da sehe, das größte Risiko, dass man die Mitarbeiter überfordert. Also wir hatten im Altenheim die Doku-Software angeschafft, direkt vor Corona. Das war natürlich denkwürdig schlecht, der Zeitpunkt, sodass alle Schulungen ins Wasser gefallen sind. Und die Mitarbeiter wurden quasi davor gesetzt und hier ist eine neue Software, jetzt schauen wir mal. Und das hat auch seine Zeit gedauert, bis die Anwendung gut funktioniert hat. Funktioniert sie aber mittlerweile. Also wir haben da eine Software, mit der wir auch abrechnen, quasi das Komplettpaket, die wir für Doku nutzen. Gerade bei der Dokumentation aber sehe ich noch, dass es da Hürden gibt für Mitarbeiter, das regelmäßig durchzuführen, sich an den PC zu setzen, noch zu tippen. Hier gibt es natürlich technisch ganz spannend innovative Ansätze mit Spracherkennung, KI-gesteuert, KI-basiert, dass man eben ja die Doku ins Tablet spricht. Beispielsweise auch Vitalwerte, die dann vollautomatisiert da einsortiert werden, dann dastehen, wo sie hingehören. Da werden wir bestimmt hinkommen in den nächsten Jahren. Aber ich muss mich da auch selbst bremsen als junger Mensch, was ich eben schon angesprochen hatte. Wir haben viele Mitarbeiter 50 plus und natürlich ohne denen zu nahe treten zu wollen, die ja sind nicht so mit der Technik groß geworden, wie ich mit der Technik groß geworden bin. Das ist einfach so. Ziehen wir langsam nach. Wir halten uns da so an das Entwicklungstempo der Telematik. Dann passt das.
Aber eins muss ich sagen, Lukas, ich habe ja auch mit dir zusammen schon eure Mitarbeiter geschult, Maßnahmenplan und so weiter. Ich denke auch, dass die Vorgaben, die dort in den Dokumentationssystemen sind, manchmal zu kompliziert aufgebaut sind. Oder wie siehst du das?
Ja.
Das könnte man viel einfacher machen, meiner Meinung nach. Und das hast du mir ja auch bestätigt.
Genau, das ist ja dann auch oft so, dass das Programme ja schon was älter sind und dann ist es schwierig. Die werden dann, bis es zu einer kompletten Überarbeitung kommt, immer ein bisschen angepasst und dann hier nochmal eine Verschachtelung und da nochmal ein etwas längerer Pfad. Ja, aber mittlerweile haben wir es ganz gut im Griff.
Ja, kann ich bestätigen.
Ja, was noch kommt, was interessant ist, was wir jetzt mal testen werden, KI-Dienstplanung, ne, dass man, also wir gehen schon auf eigentlich jeden Mitarbeiterwunsch ein, denke ich, bei der Dienstplanung, sodass gerade meine Mutter auch denkt, dass die KI das niemals besser hinkriegt als sie mit den Dienstplänen, aber wir werden es einfach mal versuchen. Lassen sich verschiedene Parameter einstellen, also Mindestbesetzung, Wunscherfüllung für die Mitarbeiter, schauen wir mal. Also auf dem Bereich sehe ich viele Chancen, wie eben schon angesprochen, gerade in der Telematik, wenn es denn mal so kommt, wie es angedacht ist, wird uns das viel erleichtern, wenn wir Zugriff auf die patientenrelevanten Daten bekämen und ist auch ja natürlich eine Arbeitserleichterung dann für die Partner, für die Arztpraxen. Da spart man sich viele Wege, viele Telefongespräche und dann schauen wir mal.
Man hat mehr als vielleicht von mir Anmerkung noch Zeit für die Bewohner, für die Patienten, für die Klienten. Das ist ja das, was sinnvoll auch ist als Ergebnis.
Ja, und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass zum Beispiel diese Spracherkennung, da wird es jetzt auch noch Schwierigkeiten geben, bestimmte Dialekte und so weiter mit einzubauen. Ich kenne das zum Beispiel daraus, ich habe ja eine KI-Telefonanlage für einen Finanzdienstleister bei uns hier in der Region mitentwickelt, sozusagen gepromptet. Und die hat tatsächlich Probleme mit dem Sächsischen. Also ich komme aus Sachsen-Anhalt, das ist sehr in der Nähe, also 30 Kilometer von Leipzig entfernt. Die Firma ist in Halle, aber es ist noch Sachsen-Anhalt. Aber natürlich dann ist nicht weit von Sachsen und Thüringen. Und die KI hat also überhaupt nicht mit sächsischen und thüringischen Dialekt Katastrophe. Also ich konnte mir dann quasi die Aufzeichnung anhören, um die zu verbessern, ne? Feintuning des Promptes und so weiter zu machen. Das war eine Katastrophe, was die mit den Kunden gemacht hat. Und da muss man natürlich schauen, da braucht es natürlich wirklich tragfähige Systeme, aber ansonsten ist natürlich die Chance, und ich sehe das so wie du, dass es natürlich sehr, sehr viele Chancen bringt, bestimmt auch bestimmte Defizite bei Mitarbeitern auszugleichen. Ja, gerade was Dokumentationsaufwand betrifft, ist es natürlich einfacher nativ, und wenn ich das sehe, zum Beispiel bei ChatGPT habe ich ja eine live sozusagen 1:1 Konversationsmöglichkeiten.
Zur KI zeigen, das sind Live-Übersetzungskopfhörer. 128 Sprachen.
Und so, das ist natürlich top. So. Wichtig ist aber, gerade bei dem Thema KI ist es ja so, da gibt es ja den EU AI Act und der ist ja quasi in Kraft getreten. Und gerade wenn man künstliche Intelligenz im Unternehmen einsetzt, und auch, ich habe da letzte Woche erst eine Schulung zugehabt, und da ist der Gesetzgeber super, die Pflicht ist eingetreten. Die Inhalte für die Pflichtschulung kommen aber erst im Mai. Also wir haben jetzt, es gibt ja einen risikobasierten Ansatz, wenn ich KI in Unternehmen einsetze. Und ich als Entwickler von künstlicher Intelligenzen habe zusätzlich Dokumentationspflichten. Und das finde ich super. Ja, ich muss also einkategorisieren, die künstliche Intelligenz, die ich in dem Arbeitsprozess einsetze, welches Risiko betrifft das? Ne? Es ist nicht so ein Monster wie die DSGVO, sondern es ist ein bisschen sinnvoller gestaltet, meiner Ansicht nach. Der Punkt ist aber, so wie ich eine KI, eine Hochrisiko-KI zum Beispiel, und da wärst du bei dem Dienstplan, glaube ich, sogar dabei, weil KI als Hochrisiko mit eingestuft wird, wenn sie eine Entscheidung selbstständig trifft. Und das vermutlich ist ja bei den Dienstplan so, dass sie freie Slots erkennt und dann die Mitarbeiter danach Präferenzen und so weiter einplant. Heißt, es würde wohl in dem Bereich irgendwo ein, und ich brauche dann einen KI-Beauftragten im Unternehmen, der muss benannt sein. Der Punkt ist, es ist noch nicht raus, was muss der für eine Kompetenz besitzen. Ich weiß nur, alle Mitarbeiter müssen einmal im Jahr, ähnlich wie bei anderen Pflichtschulungen, wieder pflichtgeschult werden. Gibt es unfassbar viele Anbieter, die solche Kompetenzschulungen jetzt gerade zu einem extrem hohen Preis anbieten. Und ich weiß noch nicht mal, wenn im Mai dann die Mindeststandards festgelegt sind für so eine Kompetenz, ist die ich jetzt durchführe, ja, dann überhaupt sozusagen zulässig. Ja.
Das ist Deutschland, Christian.
Alles gut, ja. Ich meine, wie gesagt, die Bubble, in der ich mich befinde, da ist sowieso seit mehr als anderthalb Jahren Goldgräberstimmung, ja, gerade in dem Thema, ja. Da sind viele, viele Sachen, die eigentlich irgendwie kritisch zu bedenken sind. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es eben dort eine rechtliche Eingrenzung in Form des EU-AI-Acts gibt. Und das muss man einfach auch dazu sagen, dass Europa Europa einzigartig, ne, auf der Welt. So, es gibt auf der ganzen Welt kein Land beziehungsweise kein Kontinent, die so eine Regelung überhaupt geschaffen haben, um hier sozusagen ganz klar zu sagen, okay, wir wollen Grenzen für die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Und das kommt ja vielen zugute, muss ich einfach so sagen. Wobei natürlich wieder ein Bürokratieaufwand besteht, indem ich Mitarbeiter schulen muss, indem ich Beauftragte benennen muss. Ich als Betreiber oder Ersteller einer künstlichen Intelligenz muss mehrere Dokumentationen. Aber ich finde es sinnvoll. Muss ich ehrlich sagen, ich finde es gut, weil letztendlich, wenn mir irgendjemand eine künstliche Intelligenz, zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel Dienstplangestaltung, ja, mit einer künstlichen Intelligenzfunktion, da muss der Betreiber einfach dokumentiert haben, was macht die künstliche Intelligenz. Jetzt gehst du zu ChatGPT oder zu Claude oder wie auch immer, gibst da deine Sachen ein und kannst nicht sagen, was passiert. Ja, das ist eine Blackbox. Und das grenzt natürlich dieser EU sozusagen auch ein für die Betreiber. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr guter sozusagen Entscheidungskriterium für einen selbst zu sagen, okay, wenn der Betreiber das dokumentiert, kann ich ja auch entscheiden, will ich das so oder will ich das so nicht an der Stelle. Ja, ich habe keine weiteren Fragen. Lukas, vielen, vielen Dank. Holger, hast du noch Fragen?
Nein, also Lukas und ich, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen. Ich will mich einfach nur hier bei dir bedanken, lieber Lukas, dass du da mal aus der Praxis, aus dem Nähkästchen geplaudert hast, wie das bei euch alles angekommen ist und dass es auch vielleicht anderen Hörern, die in einer ähnlichen Funktion sind, kleiner Familienbetrieb, auf Sehen habe ich ähnliche Probleme gehabt, ähnliche Vorteile, wie gehe ich damit um. Das ist immer gut, wenn man auch mal Kollegen, Kolleginnen hört aus dem Bereich, wie gehen die damit um und deshalb Dankeschön an dich, dass du so offen warst.
Ja, sehr gerne.
Absolut. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht kommen wir nochmal zu einem anderen Thema zusammen. Also mir hat das super, super viel Spaß gemacht. Und ich hatte es ja eingangs im Vorgespräch kurz erwähnt. Ich bin natürlich nicht der Pflegefachmann, überhaupt nicht. Ich habe 15 Jahre in einem Bildungsträger gearbeitet, der natürlich mit Pflege zu tun hatte. Aber ich bin nicht in der Pflege sozusagen zu Hause wie Holger. Und für mich macht es dadurch immer noch mal mehr Spaß, auch aus der Praxis heraus das alles zu hören so und zu schauen, okay, was hat sich da wirklich auch bewegt und wo liegen da gerade irgendwie auch die Sorgen und die positiven Sachen. Das muss man einfach auch so sagen. Und das finde ich eigentlich so toll an der Folge. Ja, wir haben sehr, sehr viele positive Sachen gehört. Das auch viele Sachen, die politisch eingestreut wurden, auch wenn man sie für sich sozusagen gut umsetzt und sie auch entsprechend quasi für sich interpretiert, auch eine positive Entwicklung haben. Ja? Also Lukas, vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, auch von mir.
Holger, in diesem Sinne, wenn du keine Message mehr für die Hörer hast, dann
folgt uns bitte, gebt uns Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Das war's.
Ja, und wenn unter euch Hörern oder ihr kennt einen Telematik-Experten, ihr wisst jetzt, wir sind auf der Suche nach einem Telematik-Experten, und ihr habt aus der Folge gehört, es wäre spannend zu erfahren, wie kann man das auch ein bisschen beschleunigen, ja, weil das viele, 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 viele Vorteile bringen kann. Dann schreibt uns super gern an. In die Shownotes packe ich unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns aber auch bei YouTube oder bei Spotify tatsächlich kommentieren. Teilt es an jemanden, der da Ahnung von hat. Wir haben super viel Lust, auch da mal ein Interview zu machen, weil uns das Thema natürlich auch brennend interessiert. In dem Sinne, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich danke vor allem Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast. Holger, dir danke ich natürlich auch, wie immer, für deine Zeit. Und dann hören wir uns nächste Woche in der nächsten Folge.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören!